Hey Party People, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gstetten Time. Schön, dass ihr wieder da seid. Was macht ihr gerade? Bändigt ihr gerade Dinosaurusse, T-Rexen oder vielleicht einfach nur einen Bär zur Abwechslung? Das kann natürlich sein. Gut, der Bär war jetzt zweideutig, das ist aber ein anderes Thema. Liebe Leute, ich bin hier gerade auf den Sprung nach Berlin zu nur am 1. Ich habe es letzten Montag erzählt, dass ich da meine Seele an die ARD verkauft habe. Aber das ist überhaupt gar kein Problem, denn ich kriege unfassbar, sagenhaft, also was ich für Geld da kriege, das ist unfassbar. Ich werde mir danach erstmal schön ein Happy Meal reinpfeifen, um das neu erschlossene Budget ja, zu 100% wieder auszugeben. Auf jeden Fall habe ich, wie schon angekündigt auf Facebook, wieder einen tollen Gast hier in der Sendung. Und zwar habe ich Philipp Laude zu Gast. Philipp Laude, Phil Laude, kennen vielleicht einige besser als der Phil von Waititi. Die drei Herrschaften von YouTube, die sich vor einiger Zeit aufgelöst haben, haben das ja mit einem großen Video auf YouTube verkündet und der liebe Phil hat sich die Zeit genommen, dass er zu mir in den Katzenhort kommt und wir uns da ein bisschen unterhalten. Es geht um viele Dinge, wie zum Beispiel, wer ist eigentlich Moneyboy oder wie verdient man Geld oder ganz allgemeine Sachen. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Es ist eine wahnsinnig coole Folge geworden. Es ist nur, ich muss gleich mal eins vorweg schicken. Der Phil und ich, wir haben eins gemeinsam. Wir sind beides überanalytische Vollpenner. Das bedeutet, die Diskussion wird wahnsinnig schnell, sehr theoretisch. Eine sehr verkopfte Diskussion um künstlerisches Dasein, Erfolg und so weiter und so fort. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ich finde, es waren ein paar, nicht nur ein paar, sehr viele interessante Passagen dabei. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie es Phil nach dem Ende von Waititi jetzt so geht, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn gleich geht's los. Vorerst aber möchte ich nochmal kurz verkünden, ich bin auf einer langen, langen Tour. Und zwar bin ich heute in Berlin, dann bin ich morgen nochmal kurz in Köln, aber dann geht's ab, Leute. Dann bin ich in Singen und dann am 17. Januar, das ist diesen Sonntag, spiele ich in Heidelberg. Mein Solo Maxiperia. Kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr jemanden kennt, der in Heidelberg lebt, wohnt oder sich auf der Flucht ist. Dann sagt demjenigen kurz Bescheid, dann kann er gerne vorbeikommen. Dann bin ich komplett auf Osttour, die ganze Woche. Ich bin in Metropolen wie Zwickau, Plauen, Cottbus, Chemnitz. Also das Who is Who des Ostens bin ich ausschweifend unterwegs. Und am Freitag, dem 22. Januar, und da freue ich mich wirklich sehr drauf, spiele ich zum ersten Mal im Boulevardtheater in Dresden mein Soloprogramm Maxiperia. Und da müsst ihr auf jeden Fall alle kommen, wenn es noch geht. Ich glaube, es ist ausverkauft. Oh, ist es ausverkauft? Ich gucke kurz zu meinen imaginären Assistenten. Es ist ausverkauft. Es ist ausverkauft. Kein Platz mehr. Und falls ihr aber noch unbedingt Karten zu diesen exklusiven Vorstellungen von Maxiperia haben wollt, geht am besten auf www.eventteam.de oder adticket.de oder guckt einfach auf meiner Webseite www.maxischeppenbauer.de, wo ich noch einen Solotermin haben werde. Unter anderem in Rheine am 29. Januar in Rheine. Ein Ort, der sich mit meinem Dialekt noch ein bisschen gefährlicher anhört. Auf jeden Fall solltet ihr die Chance nutzen. Es ist ein cooles Programm. Und ich freue mich sehr auf euch, aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Niederbayer Maxi Gstettenbauer und den Schwabenbuble Philipp Laude. Viel Spaß. Phil Laude von XYTitty, muss man ja fast sagen.
Ja, das ist richtig.
Ja, zu Gast bei Gstettentime. Du bist ja auch Kölner, ne?
Ich bin Wahlkölner.
Wahlkölner, ja, genauso wie ich. Wie lange
musst du? Ursprünglicher Franke aus Mittelfranken, Hilbertstein in Nürnberg.
Wir haben sogar eine Zeit lang im gleichen Stadtteil gewohnt. Ihr habt ja mal in
Ja.
Kalk gewohnt, oder? Ihr hattet diese, da war ich sogar einmal. Ihr hattet diese katastrophale Hütte in Kalk.
Wir waren sogar eine Ghetto-Stufe drüber. Wir waren in
In
Pfingst. In
Pfingst!
Pfingst waren wir,
Ja,
ja.
genau! Da hattet ihr
Ganz
die,
hinten.
da bist du zur Bahn rausgegangen, dann rechts,
Ja,
ne? Und dann
genau.
auf der linken Seite über so ein,
Über so
war das ein
einer.
Gasthof
Es
oder
war ein
was?
Gasthof, aber es war auch so, also da beziehungsweise gegenüber war noch so ein Umschlagplatz für allerlei Kriminalgeschäfte.
Und für eventuelle Köln 76 irgendwas Folgen auf
Also das haben wir
RTL2.
alles, also wir haben da ja auch mal eine Parodie drauf gemacht und das sind alles Dinge, die wir auch so miterlebt haben. Pfingst, beziehungsweise in Eggestein habe ich auch eine Zeit lang gewohnt.
Wie lange habt ihr jetzt eigentlich kein Video mehr für Waititi gemacht? Also seit wann seid ihr jetzt komplett frei?
Also komplett frei, ja, seit dem letzten Video, wo wir nochmal Vollgas uns verabschiedet haben. Und das war im Dezember, oder? Ging das auch
Ja,
noch?
sowas.
Ja, also es ist jetzt ein Monat ungefähr. Ja, fühlt sich gut an.
Ja, und du hast gerade erzählt, du bist gerade hochgekommen, hast einmal kurz
Ja.
drüber geschnackt, irgendwie hast gesagt, das ist ein totaler Befreiungsschlag irgendwie für dich gewesen. Ich meine,
Ja, vor allem deswegen, weil man es ja davor schon, also wir wussten das ja schon länger, aber wir haben es
ja,
eben,
klar.
du hast ja schon, baust ja einen öffentlichen Druck irgendwie auf durch deine Community und der ist jetzt weg. Wir
Jetzt ist
wissen
natürlich
halt.
die Frage, dieser Moment aufzuhören. So, man irgendwann, wie muss ich mir das vorstellen? Man sitzt zusammen, man hat irgendwie einen der größten YouTube-Kanäle, die es in Deutschland gibt, und dann sitzt man zusammen und man merkt, ich laber jetzt mal einfach, man merkt irgendwie, das geht jetzt nicht mehr in so eine Richtung, oder man möchte gerne woanders hin, man sieht sich eigentlich nicht mehr nochmal 5 Jahre auf YouTube oder so in der Form.
Ja.
Man fasst diesen. Man spricht das in der Gruppe aus und wie geht von wann geht man denn dann weiter? Überlegt man sich dann irgendwie so, ach, wie kriegen wir das jetzt an die Öffentlichkeit?
Der ganze Prozess ging halt sehr lange. Also wir haben ja, du kannst nicht sagen, es war ein Tag, wo wir beschlossen haben, jetzt langt's.
Ja,
Sondern
klar. Das wächst so ein
es ist
Gefühl,
so ein
ne?
Gefühl, was wächst, dass du irgendwie sagst, hey, also irgendwann guckst du dir die Videos an und überlegst dir halt, bin das da noch ich?
Wie alt bist du jetzt?
So 25.
Ja, okay.
Und ja, also in den Videos, du wirst ja irgendwann zu einer Marke und eine Marke steht für eine bestimmte
Ich nicht. Ich kann das.
Zielgruppe
Ich kann
und
das. Wenn du Tipps willst, wie man nicht zu einer Marke nie wird, frag mich. Ich kann das seit 10 Jahren, unterdrücke ich das sehr erfolgreich.
Aber das ist ja auch gut, oder? Das ist ja auch das, was man irgendwo als Künstler ja auch nicht will. Du
Ja,
willst ja nicht in
ja.
eine Schublade gesteckt werden. Du wirst es aber automatisch. Und so Maxi Gstettenbauer steckt bestimmt auch in irgendeiner Schublade drin.
So, ja, so, du kannst es nicht verhindern. Du bist irgendwo immer
Richtig.
abgelegt bei den Leuten.
Genau. Und das ist, aber diese Schublade muss auf jeden Fall in irgendeiner Weise noch auf dich passen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss man was ändern. Und bei uns war es, glaube ich, auf jeden Fall auch der richtige Zeitpunkt, was auch so das Feedback gezeigt hat vom letzten Video, was eigentlich recht positiv ausgefallen ist. Wo wir auch einfach gesagt haben, YouTube hat sich in der Zeit, seit wir das machen, halt massiv verändert. Und jetzt sind wir aber Teil dieser YouTuber-Schublade. Das werde ich auch nach wie vor sein. Also ich bin ja immer noch der YouTuber irgendwo. Aber ja, ich will eben auch noch andere Sachen machen und dazu habe ich jetzt die Möglichkeit.
Jetzt ist es aber so, ich habe das und ich rede jetzt sehr subjektiv auf die ganze Sache, weil unsere Wege haben sich ein paar Mal gekreuzt ab und zu. Ich war bei Ponk ab und zu dabei, habe auch da hinter den Kulissen immer hier und da ein bisschen mitgeschrieben, alle Sachen, die
Ja.
nicht genommen wurden, glaube ich. Und mir kam es immer schon so vor, dass du der Comedy-Kopf warst von den ganzen Leuten. Also du hast dich schon, nicht, dass die anderen beiden, TC und OG, sich gar nicht dafür interessiert haben, sondern du hast halt einen Bully-Film in seine Einzelteile zerlegt und hast den bis auf die Molekularstruktur zerlegt und geguckt, wie funktioniert das Ganze so. Ist das in etwa so?
Also ich war auf jeden Fall immer sehr analytisch von uns.
Ja, das meinte
Und
ich.
ich glaube, es muss aber mehrere Parts geben, um gute
Ja.
Comedy zu machen. Und da waren wir auf jeden Fall alle drei Teil davon. Aber es ist zum Beispiel auch so, wir hatten mal ein Interview und da war es dann auch so, ging es so ein bisschen darüber, was halt so unsere große Leidenschaft ist. Und da hat schon TC auch natürlich so von der Bühne erzählt und von der Musik. Und bei mir war es auf jeden Fall auch die Comedy oder ist es die Comedy ins Schauspiel. Und ja, also wenn du das meinst, ja, ich lebe oder ich habe immer noch eine ganz große Leidenschaft auch für so Filme eben wie Schuh des Manitou. Das sind für mich immer noch große Vorbilder.
Also wir reden hier aber auch wirklich von breiten Kassenschlagern. Also das ist auch wirklich die Liga, wo du irgendwann hin willst. Ne? Du bist jetzt nicht so einer, der irgendwie denkt, boah, ich hätte jetzt gern mal den Arthouse-Film mit 19 Meter-Ebenen drin, sondern ich hätte schon gern irgendwann diesen Film, wo jung und alt reingehen können, Eltern mit ihren Kindern und die Oma noch mit dabei.
Ja, ist auch wieder schwer zu sagen, weil ich halt privat da doch ein bisschen, also ich habe auch so total die Depri-Phasen,
ja,
wo ich voll Bock habe irgendwie so.
Nein, du als Kreativer, erzähl doch keinen Scheiß.
Ja, unfassbar, oder?
Ja. Ja.
Nee, aber wo man halt auch mal so Bock hat, so einen Arthouse-Scheiß irgendwie zu machen.
Ja.
Und dann denkst du aber im Endeffekt, denke ich mir dann immer irgendwo, mache ich das Zeug ja auch nicht nur für mich, ich mache es ja auch für die Zuschauer und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da keinen Bock drauf habe, aber es ist auf jeden Fall habe ich auch Bock, sowas, ich hätte total Bock auch sowas zu machen wie Schuh des Manitou.
Ja.
Also ich bin ja, komme ja auf jeden Fall auch so, was Waititi angeht, es war ja ultra breit. Ich meine, es hat ja irgendwie keiner auf YouTube so krasse Klickzahlen auf einzelne Videos gehabt. Klar gab es Leute, die dann auch noch mehr Klicks hatten, aber die haben dann auch noch mehr Videos gemacht. Aber so wirklich auf ein Video irgendwie 20 Millionen.
Mhm.
Das war jetzt aber auch nicht unbedingt das Ziel, sondern es ist schon unser persönlicher Humor dann auch gewesen bei diesen Videos.
Wie, also ich glaube, ich habe es einmal gesehen, das allererste Video, was ihr hochgeladen habt. Weil ihr seid aus folgendem Grund sehr interessant, Waititi als Act, weil die Professionalisierung von YouTube ging ja mit eurem Wachstum einher. Also es gab da noch die Außenseiter, gibt's ja noch und so. Und es gibt so ein paar Leute, mit denen YouTube groß geworden ist, mit denen das so wirklich ankam in den Leuten. Wie habt ihr das, wie ist das bei euch mitgegangen? Ich meine, ihr wart erst Jungs aus dem Schwabenländle und habt da irgendwie ein Video auf einer Wiese und einer Kuh gedreht, behaupte ich jetzt einfach mal, ja. Und auf einmal ging da mit der Zeit auf einmal eine Nachfrage und habt Fans bekommen. Und wie ging das? Was passiert da?
Viel.
Ja.
Viel in sehr kurzer Zeit. Und es ist im Nachhinein sehr viel auch zu reflektieren. Und ich würde sagen, dass es dadurch passiert ist, dass wir einfach immer an einer Sache, dass wir uns, also ich bin auch so ein Typ, der sich halt extrem festbeißen kann. Auch dann, wenn es anfängt, sehr weh
vor.
Zu tun, beiße ich immer noch drauf rum. Das hat, glaube ich, dazu geführt. Wir haben einfach immer weitergemacht und sind bei einer Sache geblieben, sehr konsequent. Und dadurch ist es, glaube ich, auf Dauer dann erfolgreich geworden. Und es stimmt total, wir sind mit dem Medium mitgewachsen. Es ist aber tatsächlich auch so, dass das Medium auch ein bisschen mit uns in Deutschland mitgewachsen ist, weil auch viele YouTube abonniert oder sich YouTube-Accounts erstellt haben, um Waititi zu abonnieren.
Mhm.
Und das ist dann natürlich eine coole Sache. Also da ist man auch stolz drauf ein bisschen.
Ja, weil YouTube hat jetzt keine Möglichkeit, irgendwie Werbung zu machen. Ich meine, was sollen die machen? Wie wollen die mehr Leute zu YouTube kriegen? YouTube selber kann das nicht, sondern es geht halt wirklich nur über Leute, die irgendeinen Content produzieren, die Leute wirklich sehen wollen. Und ihr seid ja wirklich eine komplett andere Geschichte. Ihr seid drei Jungs vom Lande, die da irgendwie ein Video hochgeladen haben und dann ging es rund. Mittlerweile wirbt YouTube ja offensiv mit dem Traum, hey, du kannst auch Star werden.
Absolut, ja.
Das ist es nämlich, denn es ist quasi DSDS ohne das Casting, ja, ohne die öffentliche Hinrichtung. Ja?
Ja, und ohne die Vorauswahl. Also es kann ja wirklich jeder, es kann wirklich jeder schaffen. Mhm. Auf YouTube. Und ich glaube, es hat vor allem mit Hartnäckigkeit zu tun.
Ja.
Tatsächlich. Also es geht nicht so sehr wie bei anderen Plattformen ausschließlich um Talent, sagen wir es mal so. Oder wie definierst du Talent? Ne? Ist die Frage.
Das ist die Frage. Ne? Es geht ja halt auch immer, wenn ich meine, wenn ich mich mit da ein paar YouTubern drüber unterhalte, wie vernetzt die sind und wie die zum jeden Algorithmus quasi auswendig kennen und genau wissen, um welche Uhrzeit man ein Video hochladen muss, damit es da und da am besten in den Audience Flow reinkommt. So.
Absolut, absolut.
Und, das ist ja für mich, das ist ein komplett eigenes Fach für sich. Ja.
Ist es, und ich sage auch immer, und der Meinung bin ich auch persönlich, Erfolg hat, gut, außer du gewinnst im Lotto, aber ansonsten immer seine Berechtigung.
Das ist, ja, natürlich. Wobei jetzt, ich meine, da können wir auch gleich beim Lottogewinn bleiben, 99% der Lottogewinner sind spätestens nach 2 Jahren wieder pleite.
Genau, ja.
So.
Und dann ist das Erfolg, also definierst du Erfolg über Geld, sowieso nicht, da kommt man ja irgendwann an. Und dementsprechend sage ich, wirklicher Erfolg ist auf jeden Fall nie grundlos. Deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen. Also es kann ja schnell in Neidern auch überschwappen.
Und ja, ja.
Bei YouTubern ist es ja, die Hater sind ja Teil des Programms auf YouTube. Und das ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, also ich denke schon, dass man das alles irgendwo würdigen kann. Man kann sich auf der anderen Seite aber auch drüber lustig machen.
Ja.
Weil es macht Spaß.
Mein Gott, also es gibt, ich sag mal so, jedes Fach hat seine Helene Fischer.
Ja.
Mordserfolgreich.
Justin Bieber.
Oder Justin Bieber, aber man macht sich halt auch gerne ein bisschen drüber lustig.
Absolut, und ich finde auch Justin Bieber ist so ein geniales Beispiel, weil der hat es ja jetzt geschafft, tatsächlich.
Der macht jetzt andere
Musik. Ist gerade auf der Kippe zur Ich bin ernst zu nehmen, Schiene.
Mhm.
Und war das aber eigentlich ja immer schon, weil der immer schon ein krasser Typ war, der mit extrem jungen Alter extrem viel irgendwie geschafft hat.
Ja, ja.
Und eben auch extrem hartnäckig war und das zahlt sich halt jetzt im Endeffekt aus. Ist aber auch jahrelange Arbeit. Also der hat ja seit 4 Jahren an dem neuen Album, habe ich gehört, gearbeitet.
Mhm.
Was sich eben jetzt im Endeffekt dann auch ausbezahlt macht. Und,
das ist ja oft der große Trugschluss,
ja,
dem viele immer erliegen, sobald jemand irgendwie durch die Decke geht, dass das von heute auf morgen passiert ist. Ich meine, als ich von euch, man muss ja auch sagen, wir waren ja eine Zeit lang auch in derselben Agentur, als ich von euch wirklich bewusst, wo wirklich was in meinen privaten Webkonsum rübergeschwappt ist, das war der letzte Sommer.
Mhm.
Und ich habe auch so das Gefühl, ich habe mir auch ein paar Sachen nochmal angeguckt und versucht, mir da so eine Timeline zu bauen.
Ja.
Das war schon das Ding aus meiner Sicht, was euch schon aus den klassischen YouTuber-Kreisen auch so ein bisschen rausgepusht hat, weil da auf einmal Chartplatzierung war und hier und da. Und auf einmal, es ist ja, ne, es gibt dieses klassische Ding, du bist erst bei den Freaks und Fans bekannt und dann erweiterst du die Zirkel immer mehr und wirst dann immer mehr bekannt, auch von Leuten, die jetzt nicht auf YouTube sind. So. Und auf einmal wart ihr nicht mehr die YouTube-Stars, sondern ihr wart diese verrückten Jungs, die Geld mit Internetvideos verdienen. Ja.
Verrückt.
Ja.
Unfassbar. Ja. Ja, ist richtig, ja. Wolltest du dazu irgendwas wissen jetzt?
Meine Frage dazu ist, gut aufgepasst, war, ich meine, viele Leute gucken und denken sich so, ja, ich muss auch einfach nur ein Musikvideo aufnehmen und dann geht's los. Gut, du kannst vielleicht so ein Musikvideo aufnehmen und vielleicht kriegst du 1 Million Klicks, vielleicht, wenn du Riesenglück hast und der Zufall auf deiner Seite ist. Aber es geht ja darum, da muss ja was gewachsen sein dahinter.
Ja.
So. Ich meine, bei euch, ihr wart YouTube-Champions, ihr habt das alles komplett gecheckt, ihr wusstet, wie man die Plattform bedient. Und wenn man jetzt irgendwie da hinkommt, sich das Video anguckt, der letzte Sommer, dann sieht man halt auch, dass da Tausende von Videos in das muss man ja auch sagen, in einer guten Qualität aufgenommen wurden. Das wurde ja alles produziert, das wurde ja gemacht, so.
Ja, ja.
Aber
Also du meinst, dass es eben nicht von heute auf
von
morgen geht.
Eben nicht von heute auf morgen war. Ja. Ich meine, wie lange habt ihr YTT gemacht?
Es sind jetzt fast 10 Jahre.
Ja, so. Ja. So, Thema erledigt, oder?
Wie lange kennt man YTT? Vielleicht seit, je nach Typ, aber 2, 3, 4 Jahren.
Ja.
Genau, absolut, ja. Und so kriege ich das eigentlich bei den meisten mit oder bei allen. Und ich habe das auch schon oft gehört. Also zum Beispiel bei Benedict Cumberbatch ist ja auch, das steht in seiner Biografie ganz vorne drin. Diesen Traum von über Nacht berühmt werden, den gibt es nicht. Den gab es auch bei Benedict Cumberbatch nicht.
Den muss ich mir unbedingt
dann
lesen.
Obwohl, natürlich, bist du keine Cumberbitch. So heißen seine Fans tatsächlich.
Mm.
Ja.
Cumberbatch?
Ich dachte, du bist eine Cumberbatch.
Alter, ich feiere den schon Typen eine Cumberbatch total. Aber der Begriff ist mir neu und ich wusste auch nicht, dass er eine Biografie hat. Den werde ich mir jetzt aber organisieren, auf jeden Fall.
Ja, als Cumberbatch, als wirkliche Cumberbatch wüsstest du sowas. Deswegen kann ich dir das auch so sagen. Der ist auch nicht über Nacht berühmt geworden.
Ja, niemand.
Eigentlich niemand. Genau.
Eigentlich so wirklich niemand, der berühmt geworden ist und geblieben ist.
Ja.
So, über den man heute noch spricht. So, jetzt sitzt du hier und sagst das.
Außer Moneyboy.
Ja, wobei Moneyboy spielt in einer komplett anderen Liga. Wir alle wissen, Moneyboy wurde von
Moneyboy spielt in einer Liga, die wir nie erreichen können.
Ja, Moneyboy wurde von Mozart. Wie
Chuck Norris.
Ja, Mozart, Beethoven und Dieter Bohlen gleichzeitig geküsst. Mhm. Und ist einfach mit einem Talent gesegnet, auf die normale Künstler eigentlich gar keine Chance haben, dran zu kommen.
Absolut.
Ja.
Sehe ich genauso.
Ja, er ist wirklich der Zeus der Unterhaltung.
Mhm. Ja. Zusammen mit Grub Teckern, wenn du die noch kennst.
Sonnenlicht. Ja, ja, sicherlich. Jetzt bist du hier und sagst Arbeit und durchsetzen, bla 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 bla. Fakt ist aber, Millionen von kleinen Kindern rasten komplett aus, wenn sie dich sehen. Immer noch?
Es ist besser geworden.
Es ist besser geworden. Es ist besser geworden. Schön.
Ja, also man erkennt das ja auch, wenn man erkannt wird. So, man spürt es ja, aber ich merke
es ist
ja
furchtbar,
auch,
ey. Ich kann es immer noch nicht gut.
Es ist furchtbar.
Ich kann es immer noch nicht. Ich kann, immer wenn ich irgendwo sitze und da im Augenwinkel sehe ich jemanden, der mich jetzt schon seit 10 Minuten angafft. Ja. Ich hoffe, ich bete förmlich, dass ich irgendwas zwischen den Zähnen habe oder der guckt mich an, weil mir irgendwie noch so ein Schnitzel im Gesicht klebt oder irgendwie eine Pommes im Gesicht oder so. Mhm. Und es ist ein schöner Teil des Berufs, so, aber für mich fühlt es sich oft noch ein bisschen seltsam an. Gewöhnt man sich daran ein bisschen?
Man lernt auf jeden Fall, also ich für mich habe gelernt, damit umzugehen auf jeden Fall. Also sonst würde ich mich auch, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, mich irgendwie einzuschränken.
Null,
deswegen.
Null.
Ich das auch ist, glaube ich, aber du schränkst dich ja automatisch ein, sobald du sagst, ich kann jetzt nicht mehr in der Nase bohren, wann ich Bock drauf habe. So.
Mhm.
Und sobald du denkst,
wobei das ja dein Recht als Künstler ist.
Mein Recht als Künstler ist, in der Nase zu bohren,
jawohl,
wann ich will.
Ja, genau. Also.
So, und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Oder eben ein anderes Beispiel, Bahnfahren. So, ist so eine, immer so eine Frage, wo man unter Künstlerkreisen dann drunter streiten kann, finde ich. Also fährt man Bahn oder nicht? So, ich bin absolut der Meinung, ich will Bahn fahren, wenn ich Bahn fahren will. Und selbst wenn ich die ganze Welt kennen würde, würde ich immer noch Bahn fahren wollen. Und das Schöne ist ja, dich spricht ja deswegen auch nicht jeder an.
Das ist es halt, ja klar.
Und also ich glaube, man muss einfach lernen, sich da nicht davon einschränken zu lassen. Mhm. Es tut ja nicht weh.
Es tut nicht weh, nur es ist so, ich zum Beispiel, ich tue mich schwer damit, so, weil ich mich dann immer unwohl fühle, beobachtet, bewertet, herabgesetzt, so. Das bin aber ich.
Ja, aber man hat ja so einen gewissen Einfluss auch da drauf.
Ja, aber das ist ja so bei mir. Ich laufe ja durch die Welt und denke, ich habe überhaupt gar keinen Einfluss. Das ist ja so bei mir so das große Ding. Aber ich verstehe
auch. Ich kenne das total. Also ich kenne dieses Gefühl und mal habe ich es und mal habe ich es nicht. Aber ich probiere zumindest daran zu arbeiten, dass es mich nicht stört. Weil ehrlich gesagt, wieso sollte es mich stören?
Wo ich mich tatsächlich ein bisschen versuche umzuorientieren. Ich meine, ich hatte ja auch so meine Zeit bei Giga und so.
Ja.
Boah, geil, Giga. Ja, Mann.
Good old days.
The good old days. Das Ding ist aber bei Giga, was ich jetzt gerade versuche zu lernen, ist, dass ich tatsächlich schuld an dem bin, wie weit ich gekommen bin. Also, dass die Sachen, die man erreicht hat, dass man tatsächlich da einen Einfluss hat. Ich selber hatte immer den Eindruck, das passiert dir. Verstehst du? Giga war etwas, das mir passiert ist.
Ja.
Aber erst jetzt im Nachhinein reflektiert er mir so, oh nee, ich bin mit 15 schon auf Messen gefahren und habe moderiert und habe Sachen gemacht und dass es natürlich dann klappt, ist Zufall.
Ja.
So. Aber man muss sich ja immer erst in die Position bringen,
genau,
dass
absolut.
Der Zufall irgendwie funktioniert.
Ja.
Das ist etwas, was ich gerade versuche zu lernen.
Ja, finde ich total richtig. Finde ich allein schon insofern richtig, dass du ja viel weniger Möglichkeiten hast, dich rauszureden aus Misserfolgen.
Ja. Inwiefern? Meinst du jetzt mich im Speziellen oder generell?
Ich meine nur durch. Nein, ich meine natürlich jeden. Ich meine,
ja.
Ich meine mich selbst vor allem. Das ist auch sowas, wo ich auch total, wo ich glaube, da sollte jeder so ein bisschen immer drauf gucken, zu sagen, ich habe mein Schicksal, zumindest als deutscher Staatsbürger in Deutschland, habe ich das selber in der Hand, was ich mit meinem Leben mache.
Ja,
das ist ein tolles Privileg und das muss man nutzen.
Ja.
Ja. Und klar gehört Glück dazu. Ich meine, gerade wenn man jetzt uns anguckt, ja, wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber es waren wahrscheinlich
das waren
ganz
nicht
viele andere
nur
zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, ja.
Und dann musst du es eben nutzen. Und ich glaube, das schaffst du nur, wenn du die Einstellung hast, ich habe es selber in der Hand. Ja. Alter, jetzt sind wir schnell von... Sind wir schnell auf einem hohen Level hier angekommen.
Ja, läuft. Das ist ganz normal. In dem Podcast, weißt du, das Coole ist ja auch hier, Stichwort selber in der Hand, hier gibt es ja keinen Redakteur, sondern
ja.
Es ist tatsächlich so, dass...
Lass uns mal über Pimmelwitze reden.
Über Pimmelwitze? Da hätten wir ja auch TC einladen müssen, weil er, das ist ja seine große Punchline
gewesen.
Das
ist sein großes Fachgebiet, ja. Ich weiß auch noch, wir haben ja im letzten Video, kurz bevor wir überfahren werden, sagt der TC nochmal...
Pimmel, ja.
Das letzte Pimmel.
Ja, ja.
Und wir
das
haben
war auch künstlerisch
lang
gut
oder?
Gesetzt. Das war
oder?
Genau richtig.
Genau richtig,
richtig. Weil am Anfang sagst du, sagt er, kein Bock mehr auf die Pimmelwitze und Scheiße.
Ja, ja.
Aber jetzt zum Schluss, kurz bevor ihr White Titty komplett überfahren lässt, noch einmal.
Noch ein letztes Mal. Und das, wir haben so lange daran gefeilt. Das war wirklich, und das war für uns, glaube ich, die lustigste Aufnahmesession aller Zeiten. Weil wir wirklich, ich glaube, eine Stunde lang das Pimmel aufgenommen haben.
Ja.
In allen Varianten.
Ja.
Und dann, weißt du, wenn du dann so auswertest, dann hörst du es an, Pimmel. Mach's mal einen Tacken energischer. Bring mal noch so einen Tacken mehr Energie da rein.
Oh Gott.
Pimmel.
Ja.
Das ist zu gepresst.
Ja.
Das bist nicht mehr du, Tisi.
Ja.
Mach dein Pimmel.
Mach dein Pimmel.
Ja. Wunderschön. So, jetzt sind wir wieder offen. Jetzt haben wir es wieder.
Jetzt haben wir es wieder.
Jetzt
sind
wir wieder da. Okay.
Ja, aber du... Das passiert halt, wenn man zwei Analytiker in einen Raum setzt und Mikrofon in die Hand gibt. Es wird halt sehr schnell, sehr theoretisch und sehr abgespaced.
Absolut.
Ja.
Pimmel.
Du bist nicht Single, oder?
Ich bin nicht Single, nee. Ich habe eine ganz tolle Freundin.
Als du bei mir im Gloria warst, ist das die noch? Oder
genau.
Ist das ein neues Modell?
Nee, ist immer noch dieselbe.
Ah ja, cool. Wie lange schon?
Oh nee, scheiße. Es wird ja alles aufgezeichnet.
Ach so, okay.
Nee,
Moment. Was? So lange? Nein.
Es ist kein Geheimnis, nur wenn meine Freundin es hört und weiß, hört, dass ich es nicht weiß. Aber ich glaube, es sind 5 Jahre. Oder 6. 5 oder 6.
Ja, das ist aber.
Also. Ja, du, lange Zeit. Das ist schon vor dem ganzen White-Titty-Hype, was auch ziemlich cool ist.
Was auch sehr cool ist.
Das ist ganz praktisch.
Ja, weil ich kenne ja mittlerweile auch ein paar, die ein bisschen durch die Decke gegangen sind.
Ja.
Und zufälligerweise jetzt ihre besten Freunde kennenlernen.
Ja.
Ja.
Ja, ja, klar, das kenne ich auch. Also dieses Rumgeschleime, das ist ja ganz schlimm auch. Ja.
Das Tolle ist, das passiert mir ja nicht. Das ist ja so schön. Bei mir halten sich ja alle fern, weißt du? Das ist ja...
Aber vielleicht halten sie auch aufgrund deines Talents dich für einen aufsteigenden... Typen, an denen sie sich jetzt schon ranklammern.
Ja, es gibt
meinst,
viele Gerüchte.
Sitze,
es gibt viele Gerüchte und das stimmt definitiv nicht. Aber zu der Zeit, als ich ein bisschen bei Mediakraft und bei der Firma, die du hast oder hattest, hast du noch? Wie hieß die Firma damals?
Die Produktionsfirma von Mediakraft? Nee, habe ich nicht mehr.
Ah ja, genau.
Die habe ich nicht mehr.
Ja, und da... die halt Punk gemacht hat und so weiter. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das alles war. Und als ich da so in diese YouTube-Kreise so ein bisschen reingekommen bin, alles hat sich um White Titty gedreht. Alles. Wirklich vermeintlich alles. Alle haben auf euch geguckt, alle wollten es so machen wie ihr. Ihr habt euch da ein Netzwerk aufgebaut, eine Community aufgebaut und dann Mediakraft war diese riesen Matrix aus Cross-Promotion- Force, was übrigens ein geiler Name für eine Superheldentruppe wäre.
Cross Promotion Force.
Und
oh mein Gott, ich habe nicht genug Klicks. Das ist ein Fall für die Cross Promotion Force.
Das ist ein Fall für die Pimmel Force. Ja. Und da ging es total ab und ich stand davor.
Ja, war verrückt, ja.
Ich als kleiner Stand-Up-Comedian stand dann so daneben und ich so, Leute, was ist hier los? Aber das Ding bei YouTube ist halt, ihr definiert hier, ich rede wieder so, ihr, mit den Leuten, mit denen ich zum Teil rede, abgesehen von den Jungs, jetzt, wer da eine schöne Ausnahme ist, sind die Jungs von Bullshit-TV, meiner Meinung nach. Die wollen ja tatsächlich noch irgendwie was Cooles machen. So. Mhm, aber die absolut. Meisten, mit denen ich zu tun gehabt, mit denen ich zu tun hatte, definieren sich nur über Klicks, ja. nur über Reichweite. Wie viele Teenies gucken jetzt dieses Video? Weil damit wird Asche verdient, damit wird Geld verdient.
Ja, ja.
Und wo ist da das Problem?
Naja, das Problem ist ja ganz klar, dass es dir den Spaß nimmt. Das ist das Problem damit dabei. Und ich glaube, wirklich tolle Inhalte kannst du nur mit Spaß machen. Und dementsprechend, es ist verständlich, also ich kenne es ja auch von mir selber. Ich hatte das auch, dass ich dann Tage hatte, wo ich nur noch nach Klicks geguckt habe und Statistiken durchgesehen habe und überlegt habe, woran liegt es und wie kann man optimieren. Das kam dadurch, dass wir am Anfang haben wir nur das gemacht, worauf wir Bock hatten. So. Also wirklich einfach gesagt, welches Video finden wir gut. Das hat aber keiner geguckt.
Ja, ja, ja.
Und jetzt. Dann waren plötzlich andere YouTube-Kanäle da. Dann haben wir auch die Außenseiter zum ersten Mal gesehen, haben gesehen, die hatten 100.000 Klicks auf dem Video und wir dachten, wie geht das? Wie machen die das? Und dann fängst du an zu gucken, wie die das machen. Und dann fällt dir eben auf, okay, die machen was zusammen mit anderen YouTubern, so tauschen die ihre Communities aus, so machen die auf sich aufmerksam. Die machen Search Engine Optimizing, also irgendwelche Titel, die halt gefunden werden oder machen Videos zu Themen, die gesucht werden, damit ihre Videos dort in der Suche mit drin sind. Etc., etc. Und sowas fängst du dann an zu gucken und plötzlich bist du nicht mehr Künstler, sondern du bist eigentlich ein Marketingmensch geworden. Und als YouTuber bist du ja alles selber. Du bist auch für dein Taschengeld, was du von YouTube bekommst, selber verantwortlich. Und es gibt niemanden, der dir sagt, hey, pass mal auf, mach jetzt du einfach mal dein Künstlerding und du kriegst dafür so viel Geld, dass du davon leben kannst. Sondern so viel Klicks, wie du hast, so viel Geld kriegst du. Und das entscheidet, ob du davon leben kannst oder nicht. Und so entsteht es halt, dass du sagst, okay, ich will Klicks. Weil ich brauche Geld, weil ich will davon leben können. Und es gibt nicht mehr diese Zwischenstufe zu sagen, da ist irgendjemand, der glaubt an mich, der finanziert es.
Ja, ja, ja.
Dann aber hast du irgendwann den Punkt erreicht, dass du davon leben kannst. Und dann ist es, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, okay, was sind jetzt eigentlich meine Ziele? Wofür habe ich angefangen mit dem ganzen Scheiß? Habe ich angefangen, weil ich Bock habe, geile Videos zu machen oder weil ich Bock habe, mit wenig Arbeit viel Kohle zu verdienen? Und ich glaube eigentlich mal grundsätzlich daran, dass jemand, der sich künstlerisch irgendwie auf YouTube verwirklichen will, zumindest, ich bin ganz sicher, bei dieser ersten Riege, die erstmal damit gar kein Geld verdienen konnte, dass die alle nicht wegen dem Geld angefangen haben. Und dann musst du eben schauen, dass das nicht einen zu hohen Stellenwert bekommt. Mhm. Weil das ist das Problem. Dann hast du keinen Spaß mehr und dann wird das Zeug nicht mehr gut und dann im Endeffekt gibt es dann auch kein Geld.
Ich habe dich aber immer als sehr gestresst erlebt. In der Zeit, wo wir uns da ein bisschen zusammengehockt haben und wo wir uns öfter ein bisschen da unterhalten haben.
Also ich bin jetzt entspannter, glaube ich.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ey, Digga, okay, du kommst hier mit einem Skateboard an, Alter. Natürlich bist du jetzt entspannter. Damals warst du unsichtbar, du warst überhaupt nicht zu sehen. Man hat immer nur so irgendwie, man hat gehört, dass es dich noch geben soll irgendwo. Ich glaube ich dachte ja wirklich.
Stand dann immer direkt hinter deinem Rücken.
Ich habe dich in der meiner Zeit bei Punk habe ich dich fast nie gesehen. Ja. Ich dachte immer, du wärst schon durch CGI in die Videos eingebaut. Ich glaube, du wärst schon irgendwo von Mediakraft eingefroren oder irgendwie so.
Die Gerichte gibt's auch. Ja, ja, ich war eine Zeit lang doch ein bisschen gestresst, ja, auf jeden Fall.
Aber dieses auf Zahlen gucken. Und, Digga, ich kenne das total.
Ja.
Weil ich habe auch Videos auf YouTube. Ich gehöre jetzt auch zu diesen jungen Wilden.
Cool.
Ja. Und habe immer geguckt, wie viele Klicks hat jetzt ein Video. Weil bei uns Stand-Up-Comedians, wenn du ein YouTube-Video mit 1 Million Klicks hast, dann gehst du damit auf Tour. Dann kannst du damit auf Tour gehen. Ohne Problem.
Krass.
Ein YouTube-Video mit 1 Million Klicks bringt dir mehr als 10 Auftritte bei TV Total.
Krass.
So, okay. Ich hab 9 Auftritte bei TV Total.
Ja.
Ich kenne Comedians, die waren 2-mal da, spielen aber 3-mal so große Säle wie ich.
Es ist unglaublich, ja.
Es hat etwas damit zu tun.
Jetzt gibt es ja TV Total nicht mehr.
Ja, insofern, leider, Alter.
Insofern.
Leider, aber.
Bleibt ja fast nur YouTube für Stand-Up-Comedians.
Dann ja, dann gibt es noch so, ich bin dann noch so ab und zu bei Mario Barth, so viermal im Jahr.
Wer
so.
Ist das?
Das ist so ein junger Comedian auf RTL, okay. Der sich den...
Der hat den Newcomer-Preis gewonnen, oder?
Nie gewonnen. Preis. Ich glaube, nicht ich gewonnen? Weiß nicht, ob er den jemals gewonnen hat. Ich glaube, er hat ungefähr 13.000 Mal für erfolgreichstes Live-Programm gewonnen und lässt sich das komplette Programm von Moneyboy schreiben.
Ja.
Ja.
Und du hast ja auch vorhin gesagt, jedes Metier hat seine Helene Fischer.
Ja, wo... Man darf sich gerne, also man kann über Mario sagen, was man will. So, ja. Ich kenne den halt auch ein bisschen und der ist, ich respektiere den total. Also sage ich dir ganz ehrlich. Also ich,
ja, und wenn du mal drauf guckst, Mario Barth, Helene Fischer,
Arbeitstiere.
Schweiger.
Arbeitstiere.
Und wer da sonst noch so kommt, die sind jetzt alle nicht unbedingt unerfolgreich.
Null.
Gibt es einen wirklichen Überflieger-Star in Deutschland, der nicht auch total die Hass-
Den gibt es nicht.
Tirade auslöst?
Absolut. Nee, ne? Ich habe mich da neulich mit Luke Mockridge drüber unterhalten.
Ja.
Der hat auch erzählt, Alter, du kannst in diesem Land nicht berühmt werden und alle lieben dich. Entweder,
nein.
Das kannst du vergessen. Ja. Ja. Und du musst dir auch immer bewusst machen, dass die Leute, die dich scheiße finden, immer lauter sein werden, als die Leute, die wirklich Tickets kaufen und zu dir kommen. Ja. Oder wirklich deine Sachen feiern.
Ich habe auch gesagt, jeder Hater ist ein Klick.
Ja!
Absolut.
Ja. Und ich meine, deswegen, ich finde aber schon, dass die Hate-Kultur in Deutschland schon besonders ausgeprägt ist.
Ja,
so.
Ich denke auch. Ja.
Also,
das macht uns Deutschen auch einfach Spaß. Das ist irgendwie, das ist auch nicht mal böse gemeint. Aber dann denke ich auch wieder, schau mal, Justin Bieber war auf der Liste der meistgehasstesten Personen irgendwie.
Unfassbar, oder?
Mit Diktatoren und Terroristen.
Ja.
So, die kamen alle hinter ihm, aber dann... ist es halt doch nicht ernst.
Ja, aber das, weißt du, das ist halt so, ab einem gewissen Hate-Grad frage ich mich dann halt echt an, okay, Leute, was macht der denn wirklich? Also, führt der ein menschenfeindliches Regime? Nein, tut er nicht. Verhängt er sinnlos Todesstrafen? Nein, tut er nicht. Alles, was er macht, ist, er veröffentlicht Musik, die nicht dein Geschmack ist.
Ja.
Er vertritt ein Image, was dir nicht gefällt.
Ja.
Und er ist als Typ ist er halt leider auch echt schwierig. Also ich kann mit ihm als Typ nichts anfangen. Aber diesen Hass, den kann ich halt null nachvollziehen. Wie Leute
absolut,
es lieben, einen Scheiße zu finden, ist so geil.
Total, ja. Nee, es
aber ich meine, es gibt ja über Waititi, gab es ja auch die große, immer dieses, was so mitschwingt, so, ja, Waititi ist cool, aber sobald du älter als 14 bist, ist es nichts mehr für dich.
Ja, und halt dieses Pimmelwitze-Image und dieses Waititi, ich meine, der Name, so,
wobei,
der Name, auf
wobei,
wie viel macht so ein Name aus, frage ich mich halt auch, ne?
Wobei ich ganz ehrlich sage, wenn ich mir da ein paar Videos von euch angucke, selbst in den es gab Videos, die waren einfach total gaga, ja.
Absolut.
Aber es gab halt auch Videos, die waren gaga, aber du hast dann ein, zwei Pornchen schon gemerkt, da wird jetzt nochmal was anderes angegriffen. Da wird jetzt nicht nur, nochmal, ihr hattet mal ein Video über die GEZ oder sowas und da wird reflektiert, da wird ein bisschen was angegangen mit den Mitteln und der Zeit und den Ressourcen, die man halt zur Verfügung hat.
Also ich bin da auch ein großer Fan von Themen, ernste Themen mit absolut bescheuerten Humor zu zeigen. So, und das ist, glaube ich, auch das, was viele, die sich dann intensiver mit Waititi beschäftigt haben, auch an Waititi sehr gemocht haben, dass die Themen, die da unterschwellig mitgeschwungen sind, eben nicht immer nur Pipi-Kaka waren. Aber die Verpackung hat auf die Leute, glaube ich, irgendwann so gewirkt. Und du wirst ja auch, wie gesagt, du wirst in eine Schublade ja auch reingeschoben. Du betrittst sie ja nicht unbedingt selber. So, wir haben ja auch, wir kommen ja eigentlich von, also auf mich bezogen definitiv so, ich sehe mich halt immer noch als Comedy-Autor, als einen Produzenten und als Schauspieler.
Mhm.
Ich habe mich nie als Musiker gesehen. Und plötzlich kommen Kids zu dir und sagen, Waititi ist die geilste Band von YouTube.
Ah, okay.
Und wir sind ja auch über die Musik eigentlich bekannt geworden. Ganz viele kennen nichts anderes von uns als unsere Musik und unsere Musikparodien und haben noch nie einen Sketch gesehen. So, und dann ist halt auch die Frage, so sperrst du dich dagegen oder sagst du, ja, irgendwie macht es ja auch extrem Spaß und ich kann damit Geld verdienen, also mache ich das weiter. Und so ist, glaube ich, auch um Waititi herum halt eben so eine Schublade entstanden, die gar nicht unbedingt das war, was wir am Anfang damit machen wollten. So. Also ist aber nicht schlimm. Also, es hat ja alles extrem Spaß gemacht.
Ich glaube, dass dass sich so ein Künstlerprojekt oder sowas sich immer entwickelt. Und man weiß nie, wo es aufhört, wo es mal hingehen wird. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal sowas wie, ich bin ja kein Nazi, aber machen werde. So, ich hatte keine Ahnung, dass das in mir drin ist. Ja. So, aber jetzt auf einmal nehmen mich die Leute, die als diesen politischen Nerd war, und auf einmal finde ich bei Nur im Ersten statt im Satiregipfel, wo ich nie reingekommen wäre. Nie!
Es geht so schnell, das ist total lustig auch. Ich spiele jetzt bei Bibi und Tina den Bösen.
Ach, wie geil. In der Hauptrolle. Das wusste ich gar nicht.
Und das wird lustig. Ist jetzt diese Woche Premiere, genau am Freitag. Und ich habe jetzt schon 2 Angebote bekommen, einen Bösen zu spielen. Weil sie es halt da gesehen haben. Und es ist, und dann denkst du dir immer, Alter, aber auf der anderen Seite denke ich mir, was macht denn ich, wenn ich überlege, mit wem ich jetzt zusammen ein Sketch drehe oder so, dann denke ich auch erstmal, okay, wen kenne ich denn für seine Comedy? Ich denke jetzt nicht, okay, vielleicht ist ja Crow auch extrem lustig.
Denkst du nicht? Nee.
Gut ist er vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber du kategorisierst die Leute immer für das du sie kennst. Das ist, glaube ich, da. Kannst du dich drüber aufregen, kannst du aber auch sagen, so ist es halt einfach.
Ja, klar.
Ja. Naja. Aber cool, dass du jetzt ein politischer Nerd bist, das ist ein Upgrade.
Ja, was heißt ein politischer Nerd? Alter, ich rede über diese Nummer genauso, wie ich über Game of Thrones wieder. Meine Herangehensweise.
Schon okay, du politischer Nerd. Game of Thrones ist auch politisch, deswegen redet er drüber.
Aber Leute sehen auf einmal was in dir, wo du selber gar nicht so sagen würdest, so, ja, das bin ich jetzt, sondern man selber ist immer komplett ausgefranst und man selber hat sich nie so klar, sich selber zu kennen, ist fast unmöglich.
Absolut. Man verändert sich ja auch ständig.
Ja.
Und dann wiederum, ich habe letztens mal ein Kindervideo gesehen zu Hause von mir und meiner Schwester. Und es ist so unfassbar, weil ich bin halt genau, wie ich jetzt auch bin.
Echt?
Ja. Also meine Schwester auch so, ich war schon immer jemand, der auch gerne ärgert. So.
Das ist ein bisschen traurig, Phil.
Es ist ein bisschen traurig, ja. Aber es ist, also hast du mal Kindervideos von dir letztens angeguckt?
Ja. Nicht,
und denkst
nicht
du da, ich sehe da mich selbst?
Ja.
Oder?
Ja, klar.
Also du hast wahrscheinlich, wie soll man das beschreiben?
Ich war glaub, damals schon allein und
du warst noch nicht so politisch wie jetzt, aber
nee, ich habe damals schon Zarathustra abgehandelt. Mit 2 damals.
Ja. Aber weißt du, was ich meine, oder macht das jetzt überhaupt keinen Sinn?
Doch. Ich glaube ja, dass wenn man älter wird und ein bisschen erwachsener und ein bisschen reifer, so, man bleibt derselbe Typ, es kommen aber immer nur Erwartungen, werden auf einen draufgeklärt. Ich glaube, es gibt die Persönlichkeit, die wir alle haben, unsere echte, authentische Persönlichkeit, und die wird überladen von Erwartungen, von Wünschen, von Träumen. Und ich meine, Alter, wie und da sind wir wieder bei den Zahlen gucken, wie viele Klicks hat mein Video, was muss ich denn machen, damit ich mehr Videos habe, anstatt zu sagen, was will ich denn machen? So, das heißt, du willst mehr Reichweite, mehr Publikum, aber anstatt, dass du sagst so, ich mache einfach das, was ich mache. Ich finde das einfach cool, wie ich das mache, und mir ist es wichtig, dass ich mich dabei wohlfühle, so.
Ja.
Und ich meine, ich glaube, bei YouTube ist der Lieferzwang, ich habe es vorhin beim unserem kurzen Talk vorhin schon erwähnt, schon noch massiv, oder?
Der ist massiver sogar noch geworden. Also ich glaube, es geht mittlerweile noch mehr um Quantität. Einfach, weil die Algorithmen sehr bestimmt werden durch Interaktivität. Sprich, ob Leute bewerten, ob Leute Kommentare schreiben, etc. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass es jetzt noch mehr Smartphones gibt, noch mehr Tablets und auch schon ein 4-jähriges Kind ein Tablet in die Hand bekommt, damit es ruhig ist, ist die Zielgruppe sogar noch ein Stück jünger geworden. Und ich glaube, je jünger du bist, desto weniger achtest du auf, also wir sind ja auch scheiß verwöhnt, weißt du, wir gucken uns irgendwelche Serien auf Netflix an, die alle scheiß gut produziert sind, und nörgeln trotzdem irgendwie dran rum. Oder nörgeln am neuen Star Wars Teil, obwohl das alles einfach nur noch geile Scheiße auf dem Level ist, wo du früher gar nicht rangekommen bist. Und dementsprechend, du wirst immer verwöhnter. Kids sind einfach noch nicht so verwöhnt. Die schauen noch mehr auf andere Dinge. Und dementsprechend geht es weniger um diesen Perfektionismus einfach. Und das war auch ein Grund für uns zu sagen, dann ist es halt nicht mehr unbedingt unsere Welt.
Das heißt, du hast jetzt, wenn man jetzt YouTube mal als sagen wir so, YouTube, viele denken ja, du hörst mit YouTube komplett auf. Waititi ist abgeschlossen, so muss man es ja eigentlich sagen. So, und also du kriegst jetzt schon Angebote als Bösewicht. Kannst du dir vorstellen, als Sohn von Hitler aufzutreten in Untergang 2?
In Untergang 2, das kommt dann auf den Subtitel an, finde ich. Untergang 2.
Der Untergang 2 Pimmel?
Ja. Weiß ich nicht. Also finde ich ein bisschen platt. Hätte ich von dem politischen Nerd ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Also, Untergang 2 Pimmel. Komm, wir tauschen die Rollen.
Du bist jetzt, ja.
Ja. Also das Bösewicht-Spielen macht extrem Spaß. Ich will aber eigentlich auch sehr gerne das weitermachen, was ich die letzten 10 Jahre
gemacht habe. Also du willst
tatsächlich
im Regiestuhl sitzen, produzieren, Drehbuch schreiben und das produzieren können aus eigener Kraft oder wie?
Das zum einen, und zum anderen will ich auch weiter professionellen Quatsch machen. Aber ich will das halt aufs nächste Level gerne bringen und das ist dann, glaube ich, einfach keine YouTube-only-Sache mehr. Und jetzt gerade arbeite ich an einem Showkonzept, was halt eben auch über die Grenzen von YouTube hinaus stattfinden kann. Und anders als die ganzen Fernsehleute, die das schon machen, will ich halt so ein bisschen von der anderen Seite kommen, von der YouTube, von der Community-Seite. Auch das mit der Community zusammen entwickeln, aber das ist noch sehr in den Kinderschuhen.
Was glaubst du denn? Die letzten 3, 4, 5 Jahre höre ich immer wieder diesen verzweifelten Versuch, wir müssen die Internetwelt mit der Fernsehwelt verschmelzen.
Ja.
Dankeschön. Was glaubst du, inwiefern das möglich ist? Oder glaubst du, dass es irgendwie Quatsch ist? Oder glaubst du, es gibt einen Mittelweg?
Ey, ich glaube, da gibt es nicht wirklich was zu verschmelzen, weil es längst verschmolzen ist.
Ja.
Also du hast die Fernsehwelt, jemand, der Fernsehen schaut, wird nicht anfangen, jetzt auf YouTube plötzlich sein Abendprogramm zu gucken und dort zu kommentieren und zu bewerten oder so. Das macht eine neue Generation. Und diese Generation wiederum wird nicht anfangen, jetzt plötzlich um 20.15 Uhr VOG-WM oder, nee, was läuft denn um 20.15 Uhr?
Tagesschau oder so. Aber ohne Witz, diese goldene Zeit, Uhrzeit, 20.15 Uhr, die ist ja überhaupt nicht mehr verankert in uns. Also
ich kenne sie ja noch.
Ich kenne sie auch noch.
Aber wenn du jetzt irgendwie die nächste Generation fragst, also man spricht ja immer noch von dieser Generation Y und meint irgendwie alles, was jünger ist als 18 Jahre. Das ist ja Quatsch. Also die Generation Y rein von der Begrifflichkeit her geht irgendwie von, ich weiß es nicht, 90er-Jahrgang bis 2000 oder so maximal. Das heißt, die sind auch alle schon kurz davor, erwachsen zu sein. Und darunter gibt es schon wieder eine völlig neue Generation, die mit 20.15 Uhr nichts mehr anfangen kann. So. Und auch mit einer CD-ROM nichts mehr anfangen kann. Und auch mit einem Gameboy nichts mehr. Das ist alles traurig, aber es ist halt so. Ja. Früher war alles besser.
Ich habe
über Linkkabel getauscht.
Hatte die auf dem Pausenhof dann auch immer einen Linkkabelbewacher?
Nee.
Also einer, der zwischen den Gameboy stand und geguckt hat, dass keiner das Linkkabel beim Tauschen
rauszieht.
Ja, nee. Es gab einen Linkkabelbewacher bei uns.
Das ist gut.
Ja.
Das ist gut. Wir hatten auch niemanden, der darauf aufgepasst hat, dass einem keiner Pokémon-Sticker oder Karten klaut. Und mir ist beides geklaut worden.
Wie, beides geklaut? Pokémon-Karten?
Karten? Also ich habe das Sticker-Album.
Das kenne ich gar nicht mehr. Das war mir nicht bekannt.
Doch. Und dann wurde mir so ein Sticker geklaut. Ich glaube, es war Glurak.
Oh, auch noch ein cooles Pokémon.
Auch noch ein geiles Pokémon,
Scheiße. Bei uns war das so, Pokémon haben alle gespielt.
Ja.
Alle. Und ich war natürlich der größte Nerd und hatte immer die stärksten Pokémon für eine Zeit lang. So, jetzt ist aber Geil. Das Problem, dann wurde Missing No entdeckt.
Oh, Missing No.
Dann wurde
mit bergab. Irgendwann ist Missing No gekommen.
Das Item an der 6. oder 7. Stelle, die Sonderbonbons im Inventar.
Auf Level 99 oder so.
Und dann konntest du halt deine Pokémon alle auf Level 99 hochleveln. Ja,
stimmt, genau. Ja.
Und dann, ab dem Moment war es scheißegal.
Ja, Dann warst du nicht mehr der Coole.
Na, aber wie traurig ist das?
Dann wurdest du zum politischen Nerd.
Ja, aber dieses, du findest es ein bisschen lächerlich, politischer Nerd, oder?
Ich find's geil.
Aber das Ding
außerdem will ich gerade dein Branding so ein bisschen nach vorne treiben.
Oh Gott, was habe ich nur angerichtet?
Was hast du getan?
Was habe ich getan? Es lebt! Das Branding lebt! Ja. Oh nein, Frankenstein-Branding. Das ist ein bisschen
wie bei Pokémon, oder? Pikachu wird zu Raichu, kam es nicht?
Ja, 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 aber nein, Phil, wir entwickeln unsere Pokémon nicht weiter. Wir glauben an sie.
Stimmt, da hast du absolut
das
recht.
Das war ja in der
sehr weise.
Das war ja in der Serie immer so ein großes Ding, ja. Weil Ash, die Bitch, ja, hat sich geweigert, sein Kack-Pokémon weiterzuentwickeln.
So ein Vollpfosten.
Alter, was immer für ein Scheiß-Trainer. Ist denn bitte, Alter, Ash hat einen Tauboss, ein krasses Flug-Pokémon, eines der stärksten in der Generation überhaupt. Ja, ja. Und dann lässt es frei.
Ja.
Was ist das für eine Scheiße?
Das ist bescheuert. Ja.
Behindert ist
total
das.
Total dumm.
Behindert, habe ich gesagt.
Ja, ich bin völlig bei dir.
Ja.
Du musst nicht so laut werden.
Entschuldigung, kann mich nur gerade nicht, ich kann mich gerade nicht beherrschen irgendwie.
Ja. Nee, du musst ja so Entwicklungen auch zulassen. Das ist ja, also, was ist denn das für ein, keine Ahnung, was ist denn das für ein Erziehungsbeispiel?
Kind, du bleibst bitte für immer eins.
Ja.
Du gehst nicht vorwärts.
Du gehst nicht aufs Gymnasium.
Ja.
Ja.
Hast du das Remake Pokémon Origins geguckt?
Nee.
Pokémon
Will
Origins?
Ich auch nicht. Will ich nicht.
Nein, guck's dir an, Alter.
Wirklich?
Das ist geil. Nee, Pokémon Origins.
So ein Nostalgiegefühl, so wie bei der neuen Star Wars?
Nee, Pokémon Origins ist nicht eine Neuauflegung des Animes, sondern das ist quasi die rote Edition als Anime.
Oh.
Rot und blau als Anime. Das
geil.
Heißt, der Trainer, den du da siehst, der ist, das heißt, du
ist ja pure Nostalgie.
Ja, genau. Das heißt, du läufst wirklich die ganzen Stationen ab und so ein bisschen Story. Ich glaube, das sind 4 oder 5 oder 6 Folgen oder so.
Geil.
Und dann siehst du zum Schluss, geht es dann noch so in die X- und Y-Edition rein, die zum Schluss, die wirklich gut waren. Ich habe die durchgespielt. Ich fand die wirklich gut.
Da bist du mir jetzt ein Stück voraus.
Ne? Ja, Phil, weißt du, ich sag schon, ich entwickle mich nicht weiter. Ja. Ich glaube an mich. Weißt du, ich
sehr
bleibe
schön.
Bei Pokémon.
Ich glaube auch an dich.
Und bleib. Dankeschön.
Ja.
Das heißt, deswegen, also, was sind denn so deine Nerd-Sachen? Also, guckst du irgendwie nerdige Filme oder zockst du oder was machst du?
Also, ich bin ein ganz großer Star Wars-Nerd.
Mhm.
Nach wie vor. Und ich war früher, habe ich eigentlich, also, ich habe alles, den ganzen Nerd-Kram gemacht, Magic-Karten getauscht, echt? Warhammer bemalt, mit dem RPG-Maker ein Spiel programmiert.
Der RPG-Maker 2000, Alter.
Der RPG-Maker 2000,
der war so geil,
war
Mann.
Super geil. Ja.
Hast du auch
Es hieß Scary Game. Das war eine Verarsche von anderen RPG-Maker-Spielen, ein bisschen wie Scary Movie auf Filmen.
Ja.
Da ging es bei mir los, tatsächlich. Mit der
hast
Comedy
du dann auch Vampire's Dawn gespielt und so?
Scary Game war eine Verarsche von Vampire's Dawn.
Ach, cool. Ja.
Genau.
Ja, ja.
Und dann konnte sogar an einer Stelle konnte man in Puff gehen, glaube ich, bei Vampire's Dawn, glaube ich.
Ich weiß.
Das waren dann so Pixel.
Ja.
So ein Pixel-Puff halt.
Ja.
Und man musste, ich habe dann wirklich, weil ich dann einen anderen Charakter hatte und ich musste quasi diesen nackten Körper auf ihn übertragen. Ich musste dann wirklich diese Nacktpixel einzelne.
Du hast den RPG-Maker mit uns, Alter. Das habe ich auch gemacht. Wie geil ist das denn? Ja, mega gut.
Ich habe da meine ersten Pornos produziert. RPG-Porn.
Aber hast du irgendwie, hattest du eine Playstation oder was war deine, du warst ein Nintendo-Boy, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war Computerkind.
Du hast PC.
Computerkind, ja.
PC, okay.
PC und auch nicht Multiplayer, sondern immer so Story-Modus.
Was Gothic, war denn da alles?
Gothic war mein Lieblingsspiel.
Gothic? Boah.
Ja, absolut.
Gothic 2 fand ich das Beste.
Genau, also ich habe mit Gothic 2 angefangen, dann Nacht des Raben und dann Gothic 1.
Gothic 1.
Und ich finde immer noch nach wie vor, das ist eine geile Geschichte einfach.
Und über Gothic 3
reden wir nicht. Die Minental und dieser Barriere und allem, das war echt gut.
Ja, ja.
Was machen die eigentlich jetzt?
Piranha Bytes.
Ja.
Ich weiß es gar nicht, was die aktuell machen. Die haben ja immer wieder versucht, auf den alten Zug nochmal aufzuspringen mit Gothic 4 oder Arcania. Oder
nee, das wurde dann von anderen produziert. Die haben dann Risen.
Haben die gemacht.
Ich weiß nicht, ob es da noch weitergeht. Kann sein.
Aber das ist so, die Risen ist auch so ein Name, ey. Risen.
Ja. Wir müssen irgendwann mal hergehen und uns so Kindheitsträume erfüllen. Zum Beispiel einfach mal bei diesen Piranha Bytes vorbeifahren. Also, da hätte ich voll Bock drauf.
Ich glaube ja, dass ich, also was meine Theorie ist, Piranha Bytes wurde damals richtig übel gefickt vom Publisher, glaube ich.
Ich habe genau dasselbe damals gedacht. Oder ich weiß es ja jetzt im Nachhinein, weil es war doch genau das Ding.
Ja.
So dieser, wer war der Publisher? Irgendwas aus Österreich? Jollywood oder so?
Irgendwie sowas.
Jelly Belly.
Jellywood, genau. Irgendwie so, keine Ahnung.
Nennen wir es mal Jellywood.
Jowood.
Jowood.
Jowood hieß das, okay. Oder? Die haben doch auch, die Völker haben die doch auch
die Völker, gepublished. Genau. Und dann plötzlich hat Gothic 4,
die Völker.
Hieß dann ja auch nicht Gothic 4, sondern es hieß Arcania, A Gothic Tale.
Ja.
Und dann hat es nicht mehr Piranha Bytes gemacht und hast du richtig gemerkt, wie es denen so aus der Hand gerissen
wurde. Ja.
Und plötzlich war dann auch diese ganze, dieses Feeling und dieses Herz aus den ersten Spielen komplett weg.
Du hast einfach Piranha Bytes, die haben es einfach gewuppt. Die haben es einfach gerockt.
Ja.
Das war einfach geil. Also,
das war ultra. Also ich kenne auch kein Spiel bis heute, was storytechnisch so eine Tiefe hatte. Und so eine geile Atmosphäre. Also ich habe das bis jetzt nicht mehr erlebt, aber ich bin auch einfach nicht mehr so ein Zocker wie.
Hast du eine Next-Gen-Konsole, also eine Xbox One? Oder eine
PS4
habe ich. Ja, dann Witcher 3.
Ich habe viel davon gehört.
Alter, krasses Spiel, Mann. Krassestes Spiel.
Okay.
Ever. Ist unfassbar. Ein geiles Spiel. Und aber das habe ich mir auch gedacht. Gothic 3 kam auch total verbuggt raus. Ne? Das war ja auch der große
Stimmt, Klar. Gothic 3 war das. Nee, Gothic 3 war der Grund, warum sie es denen aus der Hand gerissen haben.
Ja.
Ja. Und aber Gothic 3 war aber auch. Das hat mich auch nicht mehr geflasht. Das lag aber auch daran, dass ich für 10 Meter gehen ungefähr eine Minute gebraucht habe.
Weil es so geruckelt hat.
Weil es so geruckelt hat.
Ah, scheiße. Das ist natürlich kacke.
Da habe ich mir kennst du noch die Zeit, wo man sich selber den Computer dann zusammengebaut hat und so? Das war schon geil. Ne?
Ich habe damals von meinem besten Kumpel, den Vater, habe ich gebeten, dass er mir eine neue Grafikkarte in meinen 266 Megahertz Rollstuhl einbaut. Damit ich dann Tomb Raider 3 mit 8 Frames die Sekunde zocken kann.
Ja, total, Alter. Die Zeit kenne ich auch.
Das war total. Tomb Raider 3, da habe ich auch nur das Trainingslevel gemacht, wo du in dem Haus am Anfang rumläufst und nie das Spiel gespielt. Immer nur in diesem Trainingslevel rumgelaufen und so, sonst gar nichts.
Man hat sich da ja auch gequält. Man hat die Sachen ja trotzdem gezockt.
Ja,
egal, wie krass sie geruckelt haben. Ey.
Und dann hat man sich immer auf der GameStar die Videos angeguckt, wie flüssig da die Spiele laufen.
Ja,
boah, Wahnsinn. Alter, das läuft ja voll flüssig und so.
Ja, total, absolut.
Ja. Aber heute, du kriegst einen guten PC für 500 Euro, 600 Euro?
Ja, ich glaube schon, ja. Und vor allem halt auch mit den Konsolen und so, du bist kannst ja wunschlos glücklich sein.
Ja.
Das sind Dinge, das sind Probleme, die gibt's heute gar nicht mehr.
Die gibt's heute gar nicht mehr. Auch langsames Internet.
Die völlig weg sind.
Auch langsames Internet ist für mich.
Als Kölner ist man da ganz gut bedient, ja.
Yeah.
Aber es gibt viele, die das noch haben.
Ja, auf dem Land vor allem.
Ja, ja.
Ne? Ey, ich warte, bis Google Fiber irgendwie nach Deutschland kommt. Ich warte, bis das mal passiert. Ey.
Das ist was?
Fiber. Google Fiber, du bestellst das und hast halt einfach mal 1 Gigabyte Download und Upload.
Wie?
Also in Amerika läuft das so.
Überall, oder?
In Amerika läuft das halt so. Google hat einen eigenen Internetdienst, quasi eine eigene Infrastruktur. Die läuft nicht über die Kupferleitungen oder Glasfaserkabel.
Also was wie jetzt hier, keine Ahnung, NetCologne oder sowas.
Nee, nochmal was Eigenes.
Okay.
Nochmal was Eigenes.
Ja.
Und das heißt, sag mal, du wohnst in einem Ort und du willst Google Fiber haben. Dann gehst du in deinem Ort rum und checkst irgendwie so ab, so hey Leute, wer will hier noch alles Google Fiber haben? Und wenn genug Leute aus deinem Ort Google Fiber wollen, dann kommt Google und weitet die Infrastruktur auf deinen Ort aus.
Okay. Und haben die auch bunte Mützen auf mit so einem Propeller?
Ja. Alles geil. Genau so. Ja, lassen Moneyboy im Hintergrund laufen. Ist alles da. Ist alles gemacht und da.
Großartig.
Und dann gehst du da so ein bisschen, dann wird das da aufgebaut und dann hast du halt tatsächlich 1 Gigabyte Down und Upload tatsächlich. Mhm. Also wirklich High-Speed-Internet, wo durch LTE und wo durch Glasfaser und durch Kupfer kein Internet eigentlich möglich wäre.
Geil.
So, mega fett.
Ach, da kommt so viel, ey.
Unfassbar.
Irgendwie ist es bedrohlich, aber irgendwie auch total geil. Also,
ja, und das finde ich so krass an Deutschland, dass alle Angst vor der Zukunft haben. So,
ja.
Ne? Also, dass da, guckt euch doch mal an, in was für eine Zeit wir unterwegs sind und wie die Welt in 30, 40 Jahren aussehen wird.
Ja.
Wir werden höchstwahrscheinlich irgendwann den Krebs besiegt haben.
Ich weiß gar nicht, was wir noch alles besiegen. Also, es ist schon, Vor allem, es geht irgendwie gefühlt immer schneller von Jahr zu Jahr.
Unfassbar, das ist eine
Parabel, die nicht aufhört, noch schneller zu steigen.
Ja.
Und ja, also ich finde es auch ein bisschen, da habe ich letztens erst mit meiner Freundin drüber geredet, es ist ja immer alles schlimm, schlimm, schlimm. So, du machst, und es wird ja auch, also ich freue mich, also ich sehe ja gerne zurück auf die Zeiten, wo es irgendwie noch eine Eilmeldung war, wenn Angela Merkel einen fahren hat lassen, so. Und jetzt
oder
ist
ein Kleid anhatte in Bayreuth. Oder
es gab eine Zeit, da habe ich mich über Eilmeldungen gefreut. Juhu, es passiert irgendwas. Und jetzt heute ist ja, du kannst ja, also du schaust Nachrichten und denkst dir, Kacke, wo bin ich hier gelandet? Und ja, auf der anderen Seite glaube ich, das liegt auch an diesem allgemeinen Pessimismus. Dadurch wird ja alles immer, also es ist klar berechtigt, auch sich Sorgen zu machen, aber wenn das zu sehr annimmt und auf der ganzen Welt ist es dann so ein Kollektivding. Irgendwie hängt ja doch alles miteinander zusammen und irgendwie gefühlt steuert gerade alles so ein bisschen auf eine totale Negativität zu, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und ich finde schon, dass so auch das so ein bisschen halt unser Job ist, oder ich sehe das schon immer so ein bisschen als unseren Job halt auch zu zeigen, dass die Welt halt nicht immer nur schlimm, schlimm, schlimm ist, sondern im Großen und Ganzen sich ja doch alles sehr positiv entwickelt. Und das darf man, glaube ich, wenn sich jeder das mehr bewusst würde, dann glaube ich, würde es allgemein in eine bessere Richtung, noch schneller in eine bessere Richtung.
Ja, schneller. Ja, dann könnten wir alle einfach mal ganz entspannt den Weltraum erforschen und Kolonien errichten.
Ja,
und, ja, Alter,
Dinge, von denen wir halt wirklich träumen. Ne?
Ich habe mir das neulich wieder irgendwo auf Reddit gelesen. Wir gehören zu der Generation, die alt genug ist, zu erahnen, was mal möglich sein wird, aber zu jung, um es selber zu erleben.
Kacke.
Das ist Kacke, oder? Aber schon wieder pessimistisch.
Ja.
Schon wieder hinzu. Wie lange labern wir jetzt
schon? Ich bin laserschwer.
Fast, ja, ich auch. Ich auch. Mann.
Aber es gibt jetzt schon, es gibt diese, bei Amazon gibt es Laserschwerter, mit denen du dich auch richtig kloppen kannst. Für, ich glaube, 50 Euro oder so. Und ich habe, also ich habe zu Weihnachten die billigere Variante davon bekommen. Das war dann so ein Doppellichtschwert, das konntest du zusammenschrauben, auch auseinanderschreiben, dann hattest du zwei. Dann haben wir uns mit denen gekloppt. Und das war schon, also es macht schon Spaß.
Mega.
Die sind aber auch nach einer Stunde kaputt gewesen. Jetzt will ich mir von Amazon das für 50 Euro kaufen, wenn du dir auch eins kaufst. Könnten wir tatsächlich einen
YouTube-Channel aufmachen, auf dem wir Lichtschwertkämpfe austragen.
Oder wir machen das einfach nur für uns.
Hältst du es eigentlich für eine gute Idee, dass YouTube auf einmal einen Premium-Service einführt?
Ach, machen doch alle, oder? Ist doch irgendwie gut, mal gucken. Vielleicht produzieren sie auch geile Scheiße, dann habe ich da auch nichts dagegen. Aber ich glaube, YouTube müsste halt auch, wenn sie qualitativ auf ein anderes Level kommen wollen, dann müssen sie halt auch Kohle in die Hand nehmen. Habe ich das Gefühl. Sonst gehen halt doch alle zu Netflix und Amazon Prime. Und
Alter,
ich glaube, das ist ja auch die Überlegung, die da dahinter steckt mit ihrem Premium-Service.
Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir eine YouTube-Serie haben. Also eine Serie, die von YouTube produziert wird und auf YouTube ausgestrahlt wird. Das House of Cards von YouTube oder sowas.
Also ich fände das von YouTube total sinnvoll.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist doch deren Geschäft. Also, ne?
Absolut.
Aber wie schätzt du die deutsche YouTuber-Szene momentan ein? Als jemand, der jetzt seit einem Monat, der da jetzt selber kein, wie man so schön sagt in Amerika, no dog in this fight, der keinen Hund im Kampf hat.
Ja, also ich glaube, es gibt halt, man kann YouTube auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen nutzen und auch ich will ja auch weiterhin YouTube nutzen und auf YouTube präsent sein. Und zum Beispiel gibt es ja auch einen Jimmy Fallon in Amerika und es gibt ganz viele TV-Formate, die auch auf YouTube mega präsent sind in Amerika. Ich glaube, das wird ein bisschen mehr kommen in Deutschland. Es gibt halt diese YouTuber-Szene, womit du heutzutage, glaube ich, halt Leute meinst, die nicht nur auf YouTube, sondern allgemein auf Social-Media-Plattformen halt extrem präsent sind. Also wir nennen die auch Social Influencer. Das sind eben Leute, die einfach einen großen Einfluss über soziale Medien haben. Das sind für mich jetzt ganz andere Leute und auch ein ganz anderes Anforderungsprofil als das, was es früher auf YouTube gab. Und für mich sind das so ein bisschen auch virtuelle Bekanntschaften. So, du hast deine echten Freunde in Twitter und zwischendrin hast du halt dann deine Dagi Bee oder einen Gronkh oder sonst wen, der halt etwas aus seinem Leben erzählt. Das ist aber, glaube ich, auch für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, allgemein ein gutes Mittel, um zu kommunizieren.
Das glaube ich auch.
Das wird, ja, also, um das jetzt, wie kann man das in wenigen Worten zusammenfassen, wie ich die YouTube-Szene einschätze, also sehr jung.
Ja, lass dir Zeit. Also kannst einfach ein paar Gedanken schweifen lassen, das ist überhaupt kein Thema.
Ja, habe ich ja.
Weil da sind wir nämlich jetzt an dem Punkt, weil ich glaube, dass Podcasts da auch noch eine Rolle spielen werden. Ich weiß nicht, inwieweit. Weil tatsächlich ist der Podcast eine Form, die mir liegt. Also ich habe ja auch YouTube mir angeguckt und da ein bisschen probiert. Ich habe Twitter ein bisschen probiert so und habe gemerkt, dass ich kann das, was ich da mache, da nicht so umsetzen. Also wie willst du als Stand-Up-Comedian mit einem regelmäßigen Kanal auf YouTube, ich will Stand-Up machen, wie kriege ich das in ein wöchentliches Format auf YouTube? Ja. Ich brauche eine Bühne, ich brauche ein Publikum, ich will das abfilmen, so, das ist ein Aufwand und bis es mal wirklich das ist so schwierig dann einfach. Oder du machst es halt wieder Herr Mockridge und baust halt wirklich einen YouTube-Kanal auf, der die klassischen YouTube-Sachen bedient, wie 10 Dinge, die bei einem Date schief gehen können oder solche Geschichten, so, so machst du es richtig, meiner Meinung nach. Aber bei einem Podcast, so ein Gespräch, was wir beide jetzt gerade hatten, wo willst du das in den Outlets, die es momentan gibt, stattfinden lassen? Wo wirst du das?
Ja, nee, ich finde das auch super. Das hat, ich kenne mich null aus mit der Podcast-Szene, aber ich höre immer wieder davon. Und es gibt es ja jetzt auch schon ewig. Ich meine, kommt es nicht vom iPod?
Ja, es ging damals mit Apple los. In Amerika sind Podcasts ganz, ganz groß.
Ja.
Klar, es ist da alles noch ein Tacken professioneller und so. Aber in Deutschland fangen halt jetzt einfach ein paar Podcaster an, die es halt geil finden. So. Und ich weiß nicht, ob das mal so groß wird. Ich glaube nicht. Es ist halt noch so ein bisschen nerdig. Aber ich glaube, mit der Zeit wird das jetzt wohl jeder kann sich potenziell so einen Podcast anhören. Jeder kann. Jetzt gerade, wo ich das erzähle, hört das irgendjemand beim Joggen oder beim Autofahren. Auch Leute bei Live-Events, wo ich spiele, kommen zu mir und sagen so, ey, ich höre deine Podcasts und so. Mhm. Ich glaube schon, dass das eine coole Nummer ist.
Ja, absolut.
Mein Lieber.
Jo.
Wie lange haben wir jetzt geredet? Wir müssen jetzt gucken.
Halbe Stunde.
Eine Stunde.
Eine Stunde.
Eine Stunde haben wir geredet. Ja.
Unfassbar.
Wahnsinn.
Was ist da los mit der Zeitmatrix?
Ich weiß es nicht. Mit dir vergeht die Zeit so schnell. Mein Lieber.
Ja, ist ja ein gutes Zeichen.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst, mein Lieber. Wir wiederholen das, oder?
Gerne, sehr, sehr gerne.
Danke fürs Kommen.
Sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Mir ebenso. Ciao.
Servus.